Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Mit Nils Schniederjan. Schön, dass Sie dabei sind. Der Hauptgegner sind von nun an die Grünen, sagt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Das ist sein Schluss, nachdem zum ersten Mal eine rechtsextreme Partei in der Bundesrepublik eine Landratswahl gewinnt. Also die alten und neuen Gegner nach Friedrich Merz: Gendern, Lastenräder, Wärmepumpen. Wohin diese Taktik des Kulturkampfs führen wird und wie es nun um die Zukunft der Konservativen steht, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. Hallo, Herr Biebricher.
Hallo.
Sie haben 2018 ein Buch geschrieben mit dem Titel Geistig-moralische Wende über die Erschöpfung des deutschen Konservatismus. Wie erschöpft ist denn der Konservatismus jetzt, 5 Jahre später? Auf mich wirkt es ja relativ belebt.
Ja, so leichte Regenerationserscheinungen würde ich dem auch attestieren, aber so ganz aus der Erschöpfung erholt ist er noch nicht, meiner Ansicht nach. Aber das ist ja ein Prozess, der andauert, und ich mache das vor allem daran fest, dass es darum geht, wieder ein Profil zu gewinnen für die CDU oder für den deutschen Konservatismus insgesamt, der vor allem auch von der CDU-CSU repräsentiert wird. Im Moment ist da ein Prozess im Gange, wo einige Gespräche laufen und Diskussionen über ein Grundsatzprogramm auch geführt werden, aber tagespolitisch würde ich sagen, lässt sich noch nicht so eine ganz große, klare Linie erkennen, wie die CDU, die CSU vielleicht schon eher, wie sich die CDU positioniert.
Aber es gibt ja schon jetzt so diese zwei groben Richtungen, die gerade ein bisschen miteinander streiten, auch über die Medien viel miteinander streiten. Friedrich Merz setzt, ich habe es gesagt, jetzt hauptsächlich auf den Kulturkampf gegen die Grünen, auch auf, manche sagen eben, populistische Äußerungen. Ist das relativ vielversprechend oder ahnen Sie da eher eine Gefahr für die CDU?
Ich wäre eher zurückhaltend, was die Erfolgschancen von solchen Strategien angeht. Ich glaube eigentlich, dass gemäßigt konservative Parteien besser beraten sind, andere Themen hochzuziehen. Allein deshalb, weil es wesentlich leichter ist, sich abzusetzen von Rechtsaußenparteien, wenn man nicht auf das kulturkämpferische Terrain sich begibt, wo die schon von jeher zu Hause sind, Rechtspopuliste oder Rechtsautoritäre, wie ich sie vielleicht eher nennen würde. Von daher hätte ich eigentlich gedacht, dass andere Strategien aussichtsreicher sind, aber im Moment scheint es jedenfalls, also in Abwesenheit von anderen größeren Wortmeldungen und Positionierungen, wird die CDU vor allem darüber wahrgenommen, ne? Wenn es über Gendern geht und wenn es um das Feindbild mittlerweile oder die Gegnerschaft zu den Linken geht, und das hat alles einen relativ kulturkämpferischen Nachgeschmack.
Aber es gibt ja schon einige andere CDU-Mitglieder und auch bedeutende Mitglieder, die sich eben dagegen äußern. Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, Henrik Wüst aus NRW, jetzt auch der stellvertretende Parteivorsitzende Andreas Jung. Ist die Linie da nicht so klar, die Sie vertreten, oder wie würden Sie das beschreiben, was Sie gerade versuchen?
Also ich nehme das so wahr, dass es bestimmte Personen und Gruppen auch in der CDU gibt, die nicht zufrieden sind mit dem Kurs, der im Moment verfolgt wird von der Spitze, beziehungsweise ich würde ja wirklich sagen, dass es kein klarer Kurs ist eigentlich, aber das, was eben vor allem wahrgenommen wird, sind eben diese kulturkämpferischen Duftnoten, und damit gibt es schon eine gewisse Unzufriedenheit in manchen CDU-Milieus, und die werden repräsentiert von Henrik Wüst, von Daniel Günther und auch von manch anderen, und ich glaube, im Moment geht es so diesen Gruppen darum, innerhalb der CDU klarzumachen, dass man nicht kampflos den anderen das Feld überlässt. Also, und zumindest mal zu signalisieren, hier gibt es auch noch andere Strömungen innerhalb der CDU.
Und wie sieht jetzt diese andere Strömung aus? Wie ist sozusagen das Profil von denen, außer nicht das, was Friedrich Merz möchte?
Ja, also das müsste man natürlich am ehesten eigentlich an der Regierungspolitik von Leuten wie Günther und Wüst ablesen, aber da wollen wir jetzt, glaube ich, nicht in alle Details reingehen. Ich habe den Eindruck, dass man da vor allem versucht, eben die Mitte im Auge zu behalten und versucht, ein mittiges, klassisch christdemokratisches Programm wieder zu fahren und anzuknüpfen. Das kam ja auch in Henrik Wüsts Gastbeitrag in der FAZ so zur Sprache, so an die alte Tradition Kohl, Merkel, CDU, solide Politik machen und eher nicht nach rechts außen blinken.
Aber Friedrich Merz würde jetzt natürlich sagen, naja, ich möchte auch Politik für die Mitte machen, aber die Mitte interessiert sich eben gerade fürs Gendern, sie interessiert sich für den Kampf gegen Lastenräder. Warum ist das dann keine Politik für die Mitte, wenn man da auf diese Themen eingeht?
Ja, ich glaube, da müssten wir ausführlicher drüber sprechen, inwieweit das denn wirklich so extrem relevante Themen sind für die breite Masse in der Gesellschaft. Ich glaube, man muss erstmal vielen Leuten sozusagen klar machen, dass das ein wichtiges Thema ist, weil es von Hause aus nicht unbedingt der Fall ist, würde ich eigentlich denken, sondern man muss erstmal quasi diese Themen hochziehen. Ich denke eigentlich, dass es eher so praktische, so ganz sozioökonomische Fragen sind, die den Leuten eher auf den Fingern brennen. Man muss sie, glaube ich, erstmal darauf hinweisen, wie schwerwiegend das ist, wenn es am Ende mehr als zwei Geschlechter gibt für sie. Ich glaube eigentlich nicht, dass das so im täglichen Leben für die meisten Leute eine große Rolle spielt.
Aber sozioökonomische Fragen, dazu gehört ja auch jetzt die Frage des Gebäudeenergiegesetzes, die Frage, wie heize ich eigentlich zu Hause? Das sind ja eigentlich materielle Konflikte und materielle Fragen. Warum oder ist es dann trotzdem eine Form des vielleicht Kulturkampfes oder so, wie die CDU das jetzt gerade macht? Oder würden Sie sagen, ah, das ist eigentlich ein guter Kurs, da gehen Sie jetzt gerade auf echte materielle Probleme ein, die Menschen umtreibt?
Also das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, finde ich, weil das ist schon richtig, sich an diesen Themen abzuarbeiten, finde ich. Und das gehört zur Oppositionsarbeit dazu. Aber der eine Punkt ist das Framing. Also da geht es ja gar nicht so sehr, also es geht auch um die Sache, aber es geht eher so ein bisschen darum, dass da vermeintlich irgendeine Art von Ideologie den Leuten aufgestülpt wird, aufoktroyiert wird und die praktisch zwangsweise zum Klimaschutz mitverhaftet werden. Also der Eindruck wird ja erweckt. Und das ist so ein meiner Ansicht nach kulturkämpferischer Unterton oder ein Framing, das da mit reingeht. Und die andere Sache ist doch die, also es gehört dazu, die Regierung zu kritisieren, aber also ich warte jetzt schon relativ lange eigentlich auf die Alternativvorschläge von Seiten der Union, die sich da einen relativ schlanken Fuß macht. Also natürlich ist es richtig, ja, als Opposition, man regiert nicht und man muss die Regierung kritisieren für das, was sie tut, aber man erwartet ja auch von einer verantwortungsvollen, auch halbwegs staatstragenden Opposition, dass sie mal ein paar Alternativvorschläge macht. Und wie gesagt, da hält sich die Union ja doch sehr bedeckt bis jetzt, würde ich sagen.
Naja, der Alternativvorschlag ist eben, alles bleibt so, wie es ist, plus CO2-Preis.
Ja, man kann noch mehr hinzufügen, aber also ich halte das, also das wäre ja eine eher konservative Antwort. Das ist nicht, ist ein bisschen unklar, ob das eben wirklich eine reale Option ist, weil man könnte ja sagen, wenn jetzt nicht gehandelt wird, dann wird sich überhaupt nichts aufrechterhalten lassen, so wie es eben mal gewesen ist, sondern der kluge Konservative oder die kluge Konservative würde doch gerade vorausschauend und präventiv handeln und versuchen, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass möglichst viel erhalten werden kann. Aber jetzt eben einfach nichts tun, scheint mir dahingehend also nicht besonders zielführend zu sein. Und das andere, was ich höre aus der CDU, ist ja so eine große Technologiebegeisterung, die suggeriert, also wenn wir nur den Kapitalismus und den Wettbewerb machen lassen, dann finden wir irgendwann die innovativen Technologien und auch die alternativen Energiequellen, die es uns ermöglichen, ganz ohne Zumutungen und Probleme eigentlich den Klimawandel zu bewältigen. Und dann können wir ganz lockerflockig auf all diese Technologien und Energien umsteigen. Es tut niemandem weh, nicht alles, dass blühende Landschaften versprochen werden. Aber zumindest die Kernfusion wird ja auch schon, da wird ja auch schon drüber gesprochen. Und das halte ich für eigentlich eine zutiefst unkonservative Herangehensweise, weil es ja eigentlich allein von Hoffnungen auf die Zukunft lebt und komplett ungedeckte Wechsel eben auf die Zukunft schreibt.
Aber gehört nicht auch das schon fast ein bisschen zur Tradition, zumindest der deutschen Konservativen? Also der Historiker Dirk van Laak hat ja schon in den 60ern eigentlich den deutschen Konservatismus einen technokratischen Fortschrittsglauben unterstellt und jetzt zu sagen, mehr Atomkraftwerke werden es lösen, wie mehr Wasserstoffheizung werden es dann schon lösen. Ist das nicht eigentlich mittlerweile schon einfach die Tradition des deutschen Konservatismus?
Ja, also ich finde es sehr schön, dass Sie darauf hinweisen, weil es gibt ja tatsächlich diese Strömung im deutschen Konservatismus, den man als genau technologischen Konservatismus oder teilweise auch technokratischen Konservatismus bezeichnet hat. Ich bin ein klein wenig überrascht, wie stark das Erbe dieser Tradition nach wie vor ist, aber ich würde es eben auch so deuten eben. Also das war immer eingebaut praktisch in, auf jeden Fall in den deutschen Konservatismus, dass man sozusagen seinen Frieden mit allen möglichen Veränderungsprozessen macht und vor allem sich eben auch daran begeistert, dass es eben diese technologische Innovation gibt, ohne dabei unbedingt im Auge zu behalten, dass technologische Innovationen eben auch immer gesellschaftliche Transformationen mit sich bringen. Das fällt dann oftmals so ein Stück weit unter den Tisch, weil das müsste ja eigentlich Konservativen wiederum Sorgen machen in gewisser Hinsicht. Und man muss aber auch festhalten, dass dieser technologische Konservatismus oder technokratische Konservatismus ja nicht ohne Rivalen dastand, sondern es gab ja immer auch andere Strömungen innerhalb des deutschen Konservatismus. Man könnte von Neokonservatismus beispielsweise sprechen, der wesentlich skeptischer gegenüber den Fortschrittsversprechen insgesamt, aber auch den Fortschrittsversprechen durch technologische Innovationen geblieben ist und da eher so ein bisschen genau skeptisch drauf geguckt hat.
Und ist dieser Neokonservatismus dann das, was sich jetzt äußert im Rechtspopulismus, im eher aktiven Konservatismus sozusagen, wo es nicht reicht, nur das Bestehende irgendwie zu erhalten, sondern man aktiv dafür kämpfen möchte?
Ich glaube, die Traditionslinien würde ich da ein bisschen anders ziehen. Also ich glaube, die Traditionslinien zum heutigen Rechtspopulismus, den ich eher so als Autoritarismus bezeichnen wollen würde, weil dieser Rechtspopulismusbegriff schwierig ist oder sagen wir mal sehr schillernd auf jeden Fall. Also das muss man, glaube ich, die Traditionslinie, die führt zurück zu einem Jungkonservatismus, wie man so sagt, aus der Zwischenkriegszeit. Im Nachhinein wird das mit dem Begriff der konservativen Revolution zusammengefasst, was nicht so ganz zusammengehört immer, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das sind andere Traditionslinien, um die es da geht. Ich glaube, der Neokonservatismus ist eigentlich ein recht klassischer Konservatismus, der eben gegenüber gesellschaftlichen Veränderungsprozessen eine grundsätzliche Skepsis ins Feld führt. Und das, sagen wir mal, grundlegende Mantra von Neokonservativen, auf jeden Fall in der deutschen Tradition, war immer zu sagen, es muss erstmal klar gemacht werden, inwiefern hier wirklich eine Verbesserung erreicht wird durch Veränderungsprozesse. Das muss erstmal nachgewiesen und dargelegt werden, bevor wir uns darauf einlassen. Es gibt einen grundsätzlichen Status Quo Bias, würde man auf Englisch sagen. Also jedenfalls grundsätzlich gehen wir erstmal davon aus, dass der Status Quo erhaltenswert ist und man muss erstmal zeigen, dass es gut und richtig ist, eben Dinge zu verändern. Und das ist praktisch die Reserve gegenüber allen möglichen Veränderungsprozessen, die da eben ins Feld geführt wird.
Aber spielt dieser Neokonservatismus, den Sie jetzt quasi ideengeschichtlich nochmal aufgezeigt haben, spielt der politisch irgendeine Rolle?
Ich glaube, der spielt insofern eine Rolle, weil was zu dem Programm auch immer dazugehört, ist natürlich eine gewisse Skepsis gegenüber dem, was man früher als Wertewandel bezeichnet hat. Und der Neokonservatismus entsteht nicht zuletzt in Reaktion auf die Entwicklungen und Erfahrungen und das Phänomen von 1968. Und es ist eine Reaktion darauf und der Wertewandel, der sich darin dokumentiert. Also vermeintlicher Hang zum Hedonismus, Selbstverwirklichung, Permissivität. Und dieser Wertewandel und Werteverlust wird vor allem von den Neokonservativen beklagt und da werden andere Werte dagegen gesetzt. Und von daher ist es eine Strömung, die auch im kulturellen, kulturalistischen Register spielt, wo es um Tugenden und Werte eben geht.
Und jetzt gibt es aber dann eben nicht nur diesen kulturellen Blick oder kulturell konservativen Blick, sondern auch das Ökonomische spielt ja eine große Rolle und spielt insbesondere ja auch eine große Rolle bei dem Erfolg der AfD, wie viele Studien zeigen. Und da ist ja schon sehr, sehr stark immer noch dieser marktliberale Kurs der CDU. Würden Sie sagen, auch das gehört mittlerweile einfach zum Erbe des deutschen Konservatismus oder wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, sich auch dahingehend von der AfD abzugrenzen, indem man sich von diesem stark marktliberalen Kurs ein bisschen anfängt zu distanzieren?
Also das ist ja insofern kompliziert, als die Frage, wie die AfD in der Hinsicht positioniert, ist ja nicht ganz so einfach zu beantworten ist, würde ich eigentlich sagen, weil Wirtschaft, sozialpolitisch, das ja noch nicht so ganz ausgemacht ist. Also wie wirtschaftsliberal oder marktliberal das letztendlich aussehen soll eigentlich die Agenda der AfD. Also eine Zeit lang war das sehr stark liberal dominiert von Leuten wie Meuthen oder auch Lucke noch beispielsweise. Im Moment würde ich denken, dass es eigentlich eher in eine etwas andere Richtung geht, dass man da eigentlich versucht, so pseudo-linke Töne anzuschlagen, sozialpolitisch auf jeden Fall, rentenpolitisch, diese Punkte. Aber jetzt mal mit Blick auf die CDU-CSU gesagt, würde ich sagen, also das ist eigentlich ganz offen. Also die christdemokratische Tradition, und das ist ja die Tradition der CDU, war ja immer eine, die natürlich das Mantra der sozialen Marktwirtschaft natürlich immer für sich in Anspruch genommen hat. Aber da mitgedacht war ja immer, dass es eben auch eine sozialpolitische Komponente gibt. Es gab ehemals einen starken Arbeitnehmerflügel in der CDU und das war ja nicht immer alles so marktliberal ausbuchstabiert. Das ist ja eher eigentlich ein Erbe eigentlich der 90er Jahre und der frühen 2000er Jahre, wo man sich sehr viel stärker in der Richtung gegenüber wirtschaftsliberalen Vorstellungen geöffnet hat. Was übrigens, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass es eben die Systemkonkurrenz sozusagen nach dem Kalten Krieg dann wegfällt und dadurch aber auch eine gewisse Orientierungslosigkeit einsetzt, weil einem so das Feindbild verloren geht.
Nun geht es ja trotzdem für die CDU noch sehr stark darum, sich gerade vom Rechtspopulismus, vom Autoritarismus, wie Sie sagen, abzugrenzen. Was gibt es da gerade für Strategien innerhalb der Partei? Worauf setzt man?
Also dafür fehlen mir jetzt die ganz tiefen Einblicke in das Innenleben der CDU. Das kann ich so nicht unbedingt beantworten. Ich denke aber, dass daran gearbeitet wird, vermute ich jedenfalls mal. Also es gibt ja Strategieabteilungen, die sich mit der Frage auseinandersetzen müssen. Im Moment, wie gesagt, dringen vor allem die kulturkämpferischen Töne durch. Aber ich glaube schon im Zuge dieses Prozesses, der gerade im Gange ist, wo man sich nur als Grundsatzprogramm gibt, würde ich mir schon vorstellen, dass es auch dann bestimmte Positionierungen gibt, die sich daraus ergeben, die etwas konkreter sind, also jetzt unterhalb von der Allgemeinheit und der Abstraktheit möglicherweise von so einem Grundsatzprogramm.
Friedrich Merz hat 2018 versprochen, dass mit ihm als Vorsitzendem die AfD-Werte halbiert werden. Das hat nicht so gut funktioniert. Die AfD ist gerade auf dem Höhenflug, die CDU hingegen läuft so ein bisschen an der oberen 20%-Marke. Jetzt könnte man ja sagen, warum sollte uns das interessieren? Warum sollte die CDU nicht einfach zu einer weiteren 20%-Partei werden? Und dann haben wir eben ein etwas diverseres Parteienspektrum, in dem es mehrere 20%-Parteien gibt und vielleicht noch Linke und FDP dazu. Warum ist die Frage, wie sich die Konservativen aufstellen und vielleicht wie erfolgreich sie auch sind, warum ist das relevant?
Ja, ich gehe davon aus, dass diese gemäßigt konservativen Parteien, so Mitte-Rechts-Parteien, tatsächlich eine wichtige Funktion erfüllen, weil die am ehesten in der Lage sind, so die politischen Energien, die rechts der Mitte zirkulieren, die auf eine bestimmte Art und Weise zu binden und auch in halbwegs konstruktive Kanäle zu leiten. Also bestenfalls, das kann man aber tatsächlich bestenfalls von solchen Parteien erwarten. Und wenn die Funktion nicht mehr erfüllen können, weil sie entweder zu schwach sind oder weil sie eben selbst immer weiter nach rechts rücken, dann gibt es ein Problem, weil dann eben diese Energien woanders hinfließen eben, ne, und nach rechts außen abwandern. Und diese Mitte-Rechts-Parteien sind eben auch diejenigen, die ja letztendlich darüber entscheiden, welche Positionen und auch welche Rhetorik salonfähig sind. Also weil man sich ja eben selbst immer wieder als Teil der gesellschaftlichen Mitte oder am besten eben noch der bürgerlichen Mitte definiert, hängt schon ganz stark davon ab, wie die Vertreter und Vertreterinnen von solchen Parteien sprechen und welche Positionen sie sich zu eigen machen. Weil in dem Moment, wo bestimmte Positionen dann da übernommen werden, von der CDU jetzt ganz konkret oder auch von der CSU, da kann ja gesagt werden, da sind sie eigentlich in der gesellschaftlichen Mitte sozusagen symbolisch angekommen. Und dann können eben auch AfD-Leute sagen, das, was wir sagen, ist nicht radikal oder extremistisch, sondern das wird ja in ähnlicher Art und Weise auch von CDU, CSU vertreten. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man genau drauf guckt, auch welche Rhetorik man verwendet, welche Begrifflichkeiten man verwendet und natürlich welche inhaltlichen Positionen vertreten werden.
Und warum können diese Funktionen dann besonders gut Mitte-Rechts-Volksparteien vertreten? Warum können Mitte-Links-Parteien diese Funktion nicht genauso haben?
Also in manchen gesellschaftlichen, politischen Konstellationen traue ich Ihnen das zu. Im Moment würde ich aber eigentlich vermuten, dass bestimmte Milieus rechts der Mitte nicht mehr so gut erreichbar sind, auf jeden Fall für die Grünen beispielsweise. Also wenn man insbesondere an manche Regionen in Ostdeutschland denkt, ich glaube, was da zu uns durchdringt, ist auf jeden Fall, dass da auf jeden Fall rechts der Mitte bestimmte Gruppen in der Bevölkerung und Milieus vorhanden sind, die nicht mehr wirklich erreichbar sind, die aber immer noch meiner Ansicht nach grundsätzlich, ja, also vielleicht nicht in jeder einzelnen Region, aber die grundsätzlich immer noch erreichbar sind für eine gemäßigt konservative Partei, gegenüber der es mittlerweile wahrscheinlich auch gewisse Vorbehalte gibt, natürlich, weil sonst würde man vielleicht auch nicht unbedingt AfD wählen oder mit denen sympathisieren. Aber die sind grundsätzlich erreichbar, noch immer. Und dann geht es darum, den Leuten Angebote zu machen, die interessant sind, die attraktiv sind. Aber das, wie gesagt, das können meiner Ansicht nach aufgrund der Glaubwürdigkeit eben, ne, und auch der Autorität in gewisser Weise, die sie nach wie vor genießen, in diesen Milieus eben nur konservative, gemäßigt rechte Parteien, meiner Ansicht nach.
Sie haben sich in mehreren Büchern intensiv mit auch den internationalen Entwicklungen in der Geschichte der konservativen und christdemokratischen Parteien auseinandergesetzt. Was mich besonders fasziniert hat, als ich über die Zeit von Kohls geistig-moralischer Wende bei Ihnen gelesen habe, war eben, dass er doch mit einem sehr, sehr anderen Anspruch, glaube ich, an die Bürger herangetreten ist, als wir das heute erleben. Also, dass dieses Sprechen von einer geistig-moralischen Wende und geistig-moralischen Krise impliziert ja schon, dass die Menschen sich auch verändern sollen. Man tritt sozusagen mit einem hohen Anspruch an die Bürger und ich frage mich, hat sich da nicht die Art und Weise, wie eine konservative Partei an die Bürger herantritt, ganz deutlich geändert? Weil mein Eindruck ist, heute ist die Ansprechhaltung eigentlich eine, die ein Entlastungsversprechen mit sich bringt. Zu sagen, egal was du machst, ob du jetzt dein Schnitzel isst, ob du jetzt irgendwelche Lieder singst, ob du noch eine Gasheizung im Keller hast, wie du es machst, ist das alles schon gut. Ist diese Entlastungshaltung, mit der man rangeht, wie kam es zu der? Würden Sie dem zustimmen? Und was macht die vielleicht dann auch mit so einem politischen Diskurs?
Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, finde ich. Also man kann das einmal als die Freidemokratisierung der Konservativen umschreiben oder als solche bezeichnen, weil ja auf einmal eben tatsächlich so dieses Freiheitsversprechen, und das ist ja auch ein bestimmtes Verständnis von Freiheit im Sinn von einem negativen Freiheitsbegriff, eben die Abwesenheit von irgendwelchen Einflussnahmen, also ich darf einfach machen, was ich will, sozusagen die Willkürfreiheit als höchstes Ideal, also das ist was man von der FDP eher erwarten würde, als von einer christdemokratischen Partei, die, wie Sie es gesagt haben, ja eben in ihrer, als sie mal im Zenit sozusagen stand, also Anfang der 80er Jahre, ja angetreten ist mit einem Programm, wo es tatsächlich darum geht, eine geistig-moralische Wende zu erreichen. Das geht nur über eine Wiedergewinnung von bestimmten Werten und eine Wiedergewinnung von bestimmten Tugenden, die man damals eben in Abgrenzung zu 68 formuliert hat. Aber wo es eben um den ganz klassischen, eigentlich konservativen Tugendkanon ging. Also da ging es um, man könnte auch sagen, die Werte von 1948, also des Wiederaufbaus, des Wirtschaftswunders. Wie hat man das erreicht? Durch Opferbereitschaft, durch Sparsamkeit, durch Selbstdisziplinierung. Eben wirklich der gute alte konservative Tugendkatalog. Aber das bedeutet ja, dass man hier ausdrücklich eigentlich in Aussicht gestellt hat, da geht es um Zumutungen. Da geht es darum, ein Stück weit die eigenen Ansprüche zurückstellen zu müssen. Es wurde ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, den Gürtel enger schnallen zu müssen. Das muss man zunächst erstmal insofern wahrscheinlich einordnen, weil dann die Frage aufkommt, wer soll denn eigentlich den Gürtel enger schnallen? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage eben, ne? Und also das ist ja, ne, bei welchen Bevölkerungsgruppen das dann letztendlich ansetzt. Aber grundsätzlich erstmal damit anzutreten, und das ist ja dann auch relativ schnell versandet, muss man auch sagen. Aber das ist ja ein massiver Unterschied zur heutigen CDU. Ich würde aber auch sagen, das ist ja eine interessante Selektivität auch, finde ich, die sich da erkennen lässt. Denn wir kennen einen Diskurs, der lange geführt wurde und sehr routiniert auch durchdekliniert wird von Konservativen, wo es durchaus darum geht, eben die eigenen Ansprüche zurückzustellen für zukünftige Generationen. Und das ist die Finanzpolitik. Und das ist die berühmte Schuldenbremse und die schwarze Null, wo es letztendlich ja darum geht, dass die heute Lebenden ihre Ansprüche auch an den Staat zurückstellen müssen, damit zukünftige Generationen eben nicht in sozusagen ewiger Schuldknechtschaft leben müssen und die ganze Zeit die Schulden unserer Generation abbezahlen müssen. Und also das wird ja wirklich ganz klassisch konservativ eben auch mit so einem moralischen, stark moralischen Unterton durchdekliniert. Und das Interessante ist ja, dass man wie der Teufel das Weihwasser scheut, eben sich davor drückt, eben diese Art von Diskurs im Hinblick beispielsweise auf Klimapolitik zu führen. Es wäre das Naheliegendste überhaupt, dass man sagt, das ist eine komplett analoge Situation. Also die Frage ist, inwieweit eben unsere Kinder und Kindeskinder praktisch die Zeche bezahlen müssen dafür, wie wir heute leben. Und davor drückt sich die CDU ganz massiv, finde ich.
Aber ist das dann auch der Grund, dass sozusagen kulturell man den Leuten nichts mehr zumuten möchte? Dass da, wo es in diese etwas billigen Fragen geht, sage ich jetzt mal, was darf man singen, was darf man essen, da möchte man den Leuten nicht zumuten, weil man ihnen vielleicht durch diese Austeritätspolitik, wie sie jetzt beschrieben haben, durch die Schuldenbremse, durch die fehlenden Investitionen, da schon genug zumutet und deswegen sagt man, dann lassen wir euch wenigstens hier in Ruhe und das ist unser Angebot an euch?
Ich bin mir nicht sicher, ob so wirklich der Zusammenhang ist. Ich habe eher den Eindruck, dass man ja da tatsächlich versucht, billige Punkte zu machen und dass man eben für sich sozusagen erkannt hat, dass man die Schuld für alle Zumutungen, die uns möglicherweise ins Haus stehen, dass man die ganz angenehm bei den Grünen beispielsweise abladen kann, die man dann eben irgendwann als Verbotspartei und als Zumutungspartei praktisch gelabelt hat. Und an dem Framing versucht man festzuhalten. Und das bedeutet natürlich, dass man selbst eben nie sozusagen das Wort Zumutung eben auch nur in den Mund nehmen darf, weil man ansonsten schnell Gefahr läuft, dass dieses negative Alleinstellungsmerkmal, an dem man jetzt relativ lange schon gearbeitet hat von konservativer Seite, dieses negative Alleinstellungsmerkmal der Grünen eben verlieren würde, wenn man selbst da mitgeht. Und das sehe ich, also das macht für mich taktisch, strategisch, macht es Sinn, es ist nur nicht so wahnsinnig staatstragend.
Ja, aber genau, es klingt ja erstmal relativ erfolgsversprechend. Also was wäre denn, um nochmal auf die Frage vom Anfang dann vielleicht auch so zurückzukommen, was wäre denn die Alternative?
Ja, man muss sich, glaube ich, ein Stück weit ehrlich machen insofern, als man sagt, also wir können natürlich die ganze Zeit hier die Hände in den Schoß legen und die ganze Zeit eben sagen, was für schreckliche Agenden die Grünen verfolgen und auch selbst keine Alternativen vorschlagen, weil in dem Moment, wo man das machen würde, würde ja natürlich, was weiß ich, wäre alles darüber herfallen und feststellen, oh, ganz ohne Zumutung geht es möglicherweise dann eben doch nicht, wenn es um konkrete Alternativen geht. Aber das wäre ja eigentlich, wie gesagt, das wäre eigentlich konservative, staatstragende Politik fürs Land, wie der gute alte Erwin Teufel immer gesagt hat, ne? Immer erst das Land, dann die Partei, dann die Person.
Also im Sinne von einer gewissen Skeptik dann gegenüber Kulturkämpfen von allen Seiten, eher das Staatstragende, wir stehen darüber. Müsste das denn dann trotzdem auch mit einer anderen Wirtschaftspolitik einhergehen? Oder sind das völlig, völlig getrennte Fragen, dass man sagt, die Frage, wie gehen wir da rein und verändern wir was vielleicht auch an der Frage, wie sehr unterstützen wir Investitionen im Sinne der Mittelschicht? Wie sehr, ja, verändern wir diesen Austeritätskurs, der jetzt seit Jahren eben die Agenda war?
Ja, das ist auf jeden Fall ja eine Option, würde ich denken. Und auch gar keine so, also eine durchaus, finde ich, aussichtsreiche Option, die man verfolgen könnte. Und also die CDU hat, glaube ich, auch kürzlich in der Richtung gezuckt, glaube ich. Ich glaube, man hat tatsächlich über Steuererhöhungen im oberen Einkommensregister nachgedacht, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ich glaube, mittlerweile ist das wieder verschwunden. Aber also es gibt ja diese Überlegungen. Und ich weiß nicht, ob mit jemandem wie Friedrich Merz an der Spitze, der ja nun eher tatsächlich aus der wirtschaftsliberalen Ecke kommt, ob das so richtig realistisch ist, das zu erwarten. Aber es steckt ja auf jeden Fall als Möglichkeit, als Potenzial in der christdemokratischen DNA drin, dass man eben sich nicht sozusagen dem Neoliberalismus anverwandeln muss beständig, sondern man kann gute alte christdemokratische Wirtschafts- und Sozialpolitik auch betreiben. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Aber im Moment, wie gesagt, ist es ja alles noch in Bewegung. Und es wäre wichtig, eben überhaupt mal wieder eine Art von erkennbares Profil in dem Register auch zu entwickeln. Weil seitdem die schwarze Null eben Makulatur ist, weiß man nicht mehr so ganz genau, wofür die CDU da steht.
Das sagt der Politikwissenschaftler Thomas Biebricher. 2023 im Surkamp Verlag ist sein Buch erschienen, Mitte rechts, in dem er die internationale Krise der Konservativen anschaut. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.